ihr habt ja noch eine Idee von ihm. Ja, weiter.
Aber Obadiah hat schon Angst vor dem Ahab, dass ihm was passiert.
Ja.
Er hatte den Elia am Suchen, und er hat ihn ja gefunden, also Angst hat er schon vor ihm. Also.
Ja, ja. Warum hat er Angst vor ihm?
Dass
er nicht umbringt. Aber das hat nichts mit der schlechten Beziehung zwischen den beiden zu tun, sondern das hat.
Der Situation.
Ja, das hat mit der riesigen Angst Ahabs vor Eliyahu zu tun.
Ja.
Und warum hat Ahab vor Eliyahu Angst? Warum? Und nachher kommt es ja zu der Konfrontation. Warum meidet Ahab Eliyahu wie wild? Und nachher kommt es ja zu einem Exzess zwischen den beiden. Was verkörpert Eliyahu für ihn? Wenn Sie daran denken, was mit der Witwe von Sarepta passiert ist, was Sie daran denken, als er ganz am Anfang in 17,1 ihm sagte, es wird keine Dürre sein. Warum hat, wann hat ein Mensch Angst vor einem anderen Menschen?
Wenn er nicht kontrolliert kann, wenn er nicht kontrolliert kann, wenn er auch eine gewisse Macht hat, wenn man
eben
die Macht zuspricht.
Weil Ahab spürt, dass ihm die Fälle davon schwimmen. Weil Ahab spürt, das ist das Ende des Baalskultes. Und deswegen schickt er ihn ja, um zu töten. Er will Elia wirklich töten. Elia, nicht die anderen Propheten. Nicht, dass sie das verwechseln. Isabel will die 100 Baals, die steht nicht da wie viel. Sie hat Künder getötet, jüdische Künder. Ahab will den Elia töten, weil er den Baalskult gefährdet, durch das, was er der Witwe von Sarepta sagte, und durch die Tatsache, dass der Hunger immer härter wird. Das heißt, Ahab hat ja in Erinnerung, dass Elia ihm sagte, es wird kein Regen geben, es sei denn, ich spreche es. Und jetzt müssen Sie sich überlegen, was hier passiert. Was bedeutet das, wenn der König von Israel einem jüdischen Propheten sagen muss, komm, wir gehen aufs Gras und zupfen Grashalme. Was heißt das? Wie weit ist der König gekommen? Sagen Sie es doch mal in Ihren Worten.
Er hat seine Macht verloren.
Ja, oder noch deutlicher.
Eine Bankrotterklärung,
bitte. Ich möchte trauen, sich das auszusprechen. Wenn der König von Israel deinem Hansel sagen muss, komm, wir gehen durchs Land und kriechen da wie die Mäuse rum und zu allen Wasserquellen und zu allen Bächen, ob wir etwas Gras finden, damit wir Pferd und Maultier haben und vom Vieh nichts auszuholen. Das heißt, es ist die totale Bankrotterklärung. Spüren Sie das nicht? Ich möchte nur, dass Sie es ein bisschen, die Faszination Bibel spüren. Gerade noch, ich möchte Sie das heute Abend unbedingt noch stellen. Spüren Sie das nicht, was es bedeutet, wenn ein König sagen muss, komm, wir kriechen darum wie die letzten Bettler und zupfen Gräser, damit wir unserem Vieh was zu essen geben, denn wenn wir kein Vieh schlachten können, verhungern wir übermorgen. Das heißt, es ist die Bankrotterklärung. Es ist der Zusammenbruch des Staates. Ich möchte, dass Sie es ein bisschen spüren, was hier passiert, Schwester Schneider. Spüren Sie das. Ich möchte, dass Sie wirklich erleben, was Bibel ist. Es ist wirklich der Anfang vom Ende einer Dynastie, die total korrupt war. Und auf einmal, Obadiah spricht mit Elia. Und was sagt ihm Elia? Und schauen Sie in Vers 15, Elia sprach, so war er, der um Scharte lebt, vor dessen Antlitz ich bestellt bin. Ich finde das so schön, wie Buber sagt, ich bestellt bin, unten in 15. Ja, heute lasse ich mich von ihm sehen. Obadiah sagt ihm als Bote am Hof, er ist sozusagen der Hofprediger, du musst dort hingehen. Und Elia spricht, so wahr Gott spricht, er steht vor Gott. Der Gott, der mich bestellt hat, in Vers 15, heute lasse ich mich von ihm sehen, nicht zeige ich mich ihm, sondern er kann mich ruhig sehen mit meiner Größe. Ich bin so gewachsen, ich bin so groß geworden, dass ich ihm heute zeige, mit wem er es zu tun hat. Obadiah ging zu Ahab, teilte sie mit, er ist ja noch der einzige Hofprediger, der bei ihm geduldet wird. Und kaum, jetzt pass auf, in 17 unten, Ahab sieht Eliyahu, endlich kommt er wieder zu ihm, nach 3 Jahren, Elfi, Sie denken daran, es waren 3 Jahre Hungersnot. Nach 3 Jahren darf er zum ersten Mal wieder in den Hof kommen. Und dann kommt dieser große Satz, den ich Ihnen ja gestern Abend schon nannte, ein schwieriger Satz. Ha'ata ocher Israel, bist du es Zerrütter Israels. Und das ist eine spannende Situation. Der Verbrecher bezichtigt den Unschuldigen des Verbrechens. Das nennt man eine Umschuldung. Das heißt, Ahab spürt, er ist der Verbrecher des Landes. Er ist der Zerrütter Israels. Und er sagt dem Boten, der dazu gekommen ist, Heilung in dieses Land zu bringen, du bist es, der Zerrütter Israels. Was kommst du zu mir, der Zerrütter? Das nennt man Projektion. Wenn ich spüre, dass ich der Verbrecher bin, lasse ich das dem anderen an, weil ich spüre, dass das, was in mir steckt, ich gar nicht aushalten kann. Und das ist genau der Punkt seines Zusammenbruchs oder der Teshuvah. Und Eliyahu, schlagfertig wie er ist, sagt, ich habe Israel nicht zerrüttet, unten 18, sondern du und das Haus deines Vaters habt das Haus Israel zerrüttet. Haben Sie es? Wo ist Vers 19 da oben? Genau. So, indem ihr seine Gebote verließet, den Baalen gingst du nach. Achten Sie darauf. du bist den Baal nachgegangen. Er sagt ihm bewusst Baal, nicht Astarte. Denn Astarte ist wessen Kompetenz? Isabel natürlich. Achten Sie genau darauf. Und hier passiert, jetzt pass auf, und jetzt ist Achab am Ende. Denn er hat ihm die entscheidende Schuld zugewiesen. Und jetzt die Frage an Sie, warum sagt er, jetzt sende aus, hole mir alles Israel zuhauf an den Berg Karmel, alle Kühne des Baal 450 und die Kühne der Pfahlfrau, die vom Tisch Isabels essen. Warum reagiert Achab darauf? Achab sandte überall bei den Söhnen Israels, er holte die Kühne an den Berg Karmel zuhauf. Warum kann Eliyahu dem König von Israel befehlen, du hol mir jetzt mal und mach das mal? Er kann dem König von Israel, vor dem er ja fliehen musste und sich verstecken musste, nun sagen, jetzt drehen wir mal den Spieß, aber sehr schnell um, mein Süßer. Jetzt gebe ich den Ton an und du wirst parieren. Wie geht das? Wie erklären Sie sich das?
Ach, habe ich total am Ende.
Ja.
Es ist ausgetrocknet, die Not ist so wahnsinnig groß, jetzt hat er überhaupt keine Möglichkeit mehr.
Genau.
Und ich finde es gigantisch,
wie
Eliyahu so er sagt, macht so klare Ansage und der andere widerspricht nicht, sondern es wird alles so gemacht, aber zack, 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 da kriege ich ja eine
Gänsehaut. Ich will deine Gänsehaut spüren. Chris, hast du eine Gänsehaut? Keine Gänsehaut? Ich habe eine Gänsehaut. Dankeschön. Ich möchte, dass Sie eine Gänsehaut spüren. Dora. Rita.
Der Arzt spürt ja wirklich auch, dass er abhängig ist vom Eliyahu, denn er weiß genau, der muss dieses erlösende Wort sprechen, dass es Regen gibt. Er ist in der Abhängigkeit, ob er das will oder nicht, ob er König ist oder nicht, er ist abhängig.
Ja, einverstanden. Und wovon ist er noch abhängig? Wovon ist er noch abhängig? Ja. Nein, in Bezug auf das Gute. Wovon ist er wirklich abhängig? Ja, wenn er doch auf die
Eliyahu, dass dieses Wort spricht, dass es wieder regnet.
Ja, ja, und vor allem, dass eben Regen kommt, ob durch ihn oder durch Gott.
Ja, gut, aber zuerst ist er mal von dem Menschen abhängig, den er im Moment am meisten hat.
Ja.
Und wenn er weiß, wenn der nicht sagt, es soll regnen, Elia hat ihm das ja gesagt. Nur wenn ich es sage, wird Regen kommen.
Ja.
Also ist er jetzt schon mal abhängig, denn über 3 Jahre hat es ja keiner
richtig, das ist der Entscheidende. Der letzte Satz ist der Entscheidende. Achab schaut sich die Lage an. Und es sind 3 Jahre. Der entscheidende Satz ist der letzte. Er schaut sich die Lage an. Und es gibt nichts mehr zu fressen. Und Sie kennen den Satz von Bertolt Brecht. Erst kommt das Fressen und dann die Moral. Sie kennen den berühmten Satz. Bertolt Brecht, ich weiß nicht, in welchem Stück. Wie heißt das nochmal? Wie heißt dieses Stück mit Hitler? Was? Nein, das andere. Er hat doch über Hitler ein großes Stück geschrieben, eine Karikatur von Hitler. Bitte?
Er
hat ein Hitlerstück geschrieben. Er hat ein Stück geschrieben über Adolf. Ja, Fall und Niedergang des Dritten Reiches. Größe und Fall des Dritten Reiches. Etwa in dem Stück. Größe und Fall des Dritten Reiches. Müssen wir mal. Bitte?
Stadt Mahagoni.
Nein, das. Ich soll jetzt irgendwas. Es geht ums Dritte Reich. Er hat ein Stück geschrieben: Aufstieg und Niedergang des Dritten Reiches. Eine Karikatur der Nazizeit. Aufstieg und Niedergang des Dritten Reiches. Bertolt Brecht. Und da gibt es einen Satz, da kommt ja auch der berühmte Satz, noch ist der Schoß fruchtbar, aus dem dieses Elend kroch. Und einer seiner großen Sätze ist eben, um die Mentalität in einer Diktatur zu zeigen, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Und das ist genau das Thema. Arab ist an dem Punkt erwischt, an dem man nicht mehr weiter kann. Der Mann, wie Deborah sagt, der ihm das angekündigt hat, und der Mann, der ihm auch sagt, weshalb dieses Leid kommt, weil du versagt hast und weil du das Haus Israels geschändet hast, deswegen kriegst du nichts zu fressen. Und das tut am meisten weh, weil er genau weiß, er ist in einer aussichtslosen Lage. All seine Paläste nützt nichts, wenn es nichts zu fressen gibt. Und das ist immer wieder der Punkt, wenn du an deinem tiefsten Punkt erreicht bist, und wir leider sind wir eben Menschen, die fressen und saufen müssen, wenn es nichts zu fressen hast, und Stichwort Auschwitz und Stichwort jetzt die Asylanten, die da kommen, dann tust du alles. Weil du eben fressen und saufen musst, sonst wirst du verrecken, und zwar sehr schnell. Und Hunger kann grauenvoll sein, das muss ich Ihnen nicht sagen. Stichwort die Überlebenden von Auschwitz. Muss ich nicht deutlicher werden. Und auch die Asylanten, die bei uns nun kommen und zu Recht etwas fressen dürfen, in unserem reichen Deutschland, in Klammern. Und Achab spürt, es geht so nicht weiter. Und nun kommt der Mann, von dem er ja weiß, dass er ihm den Fluch sagte, und von dem er weiß, dass der Mann schon in Sarepta was getrieben hat, und sagt ihm, du hast Israel zerrüttet. Das Wort, von dem ich gestern Abend sagte, dass es so ein schwieriges Wort ist, das wirft er ihm ins Gesicht und sagt ihm, du hast die Gebote Gottes verlassen. Und an dem Punkt merkt er, dass es der Schlimmste ist, der ihn trifft. Der trifft ihn am härtesten, weil er genau weiß, es stimmt. Er hat durch die Bale Gott Israels beleidigt. Und die Rechnung kriegt er, weil er sich erinnert, was wir ja auch gesagt haben, dass eben kein Regen kommen wird, wenn du die fremden Götter anbetest. Und da ist er schwach, an dem Punkt ist er geschwächt. Und darum kann ihn Elias sagen, so jetzt machst du mal, was ich dir sage und nicht umgekehrt. Du holst mir aus Israel an den Berg Karmel alle Künder des Baal, alle Astarte und das gesamte Volk. Und Achab sandte und holt alle zusammen, weil er spürt, er ist wirklich in die Enge getrieben. Und jetzt die Frage, warum an den Karmel? Was bedeutet das Wort Karmel? Was bedeutet das Wort Karmel? Wer weiß, was Karmel bedeutet? Sie kennen alle den Karmelwein. Was bedeutet das Wort Karmel? Karmel heißt, wer hat eine Idee?
Ich habe irgendwann gehört, Obstgarten.
Nicht ganz, nein. Dvora? Der Weinberg Gottes. Kerem ist der Weinberg. Und El, Entschuldigung, El ist ja wieder Eliyahu. Kerem ist der Weinberg. Und El, wer Hebräisch kann, ist klein Vorteil. Kerem ist der Weinberg. Kerem ist der Weinberg. Notiert, K-E-R-E-M. Und El ist wie Eliyahu. Und wenn Sie sich die Karte anschauen, das befindet sich am Mittelmeer bei Haifa und ist eine ausgesprochen fruchtbare Gegend, in der Weinbau betrieben wird. Das heißt, wir sind nun mitten in Israel, im Nordreich, und später wird Jezreel erwähnt. Können Sie sich alle in der Karte anschauen. Jezreel und Karmel sind zwei der fruchtbarsten Regionen in Samarien, nicht in Judäa, in Samarien. Kerem El ist der Weinberg Gottes. Und Jezreel, wonach er Achab hinspringt, heißt wörtlich die Saat Gottes, weil dort ein riesen Saatland ist. Dort ist die Kornkammer des Nordreiches übrigens. Die Kornkammer des Nordreiches, wenn Sie notieren, ist in der Jezreel-Ebene. Und die Kornkammer des Südreiches ist in Bethlehem. Darum heißt es ja Haus des Brotes. Ich wiederhole, die Kornkammer des Nordreiches ist in Samarien, und zwar im Bereich der Jezreel-Ebene. Können Sie nachher im Atlas anschauen. Jezreel ist eine ganz fette, eine reiche Bodenregion. Und genau dort flieht Achab später hin, weil dort eben dringend Regen benötigt wird, und das Land ist ja völlig ausgetrocknet. Und zuerst gehen Sie aber Jezreel auf den Karmel, das ist ein hochgelegener Platz. Karmel ist ja ein Berg, und es soll ja auf dem Berg passieren. Auf dem Berg passieren immer große Gotteserscheinungen. Stichwort Sinai. Theophanie. Genau. Sie schreiben drauf, Kerem, es ist ein Hoch, Sie können Sie auf der Karte kennen Sie ja. Wer von Ihnen war schon mal auf dem Karmel in Israel? Sie kennen das ja. Wenn Sie einmal auf dem Karmel gestanden sind, wissen Sie, was für ein erhabener Blick über das Mittelmeer und über ganz Nordisrael sich erschließt. Das ist ja genau der Punkt. Sie gehen auf den Berg, und auf diesem Berg passiert diese riesige Geschichte mit dem Feuer. Wenn Sie so wollen, ist es eine Reinszenierung des Sinais. Sinai-Erlebnis. Gott kommt ja auf den Berg Sinai auch mit Feuer. Und darum geschieht hier das große Feuer. Es geschieht das große Feuer, dass sich Gott auf die Menschen herablässt. Jetzt will ich noch von Ihnen, wer hat noch ein paar Gedanken zu der Geschichte mit den beiden Ochsen, mit den beiden Stieren? Wer hat da noch etwas gefunden? Ja?
Was sehr wichtig ist, dass Eliyahu in dem Moment drankommt, als das Minha-Opfer.
Ja. Sehr schön, sehr schön. Ja.
Also zeitlich parallel. Aber was mir aufgefallen ist, dass Eliyahu, der ja von weiter gereicht hat, dass er weiter 100 Künder versteckt hat, dass Eliyahu dann aber zum Volk sagt, ich bin als Einzelner übrig geblieben. Mhm. Und das sagt er doch später auch nochmal.
Ja.
Und da denke ich, da geht ihm irgendwas vor. Da wird er
ja, ja. Richtig. Was könnte es bedeuten, wenn er sagt, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist? Das sagt er ja oben in seinem großen Bekenntnis.
Ja, aber später, als er da vor der Gesellschaft liegt, da sieht er sich ja auch als Einzige.
Ja, ja, ja. Gut, das machen wir. Wer hat dazu noch eine Idee, wenn er sagt, ich sprich mit dem Einzigen?
22.
Wo steht das? In 22. Wer hat da die Idee, was es mit diesem, mit dem Einzigen zu tun hat? Eliyahu sprach zum Volk, einzig bin ich als Künder ihm überblieben und der Künder des Baals sind 450 Mann. So gebe man nun die Zweifel. Was meint er damit, wenn ich als ein? Letztlich stimmt das ja gar nicht, der ist in Jahrhundert versteckt.
Ja, deshalb, das sind Zweifel. Das ist ein Zweifel.
Und er weiß es auch nicht weiter. Also was geht ihm das verloren? Oder wie unrealistisch oder unklar ist er in dem Moment, dass er sich als den Einzigen nennt?
Ja, und zumal ihm ja Obadja...
Obadja hat ihm doch gesagt, er weiß es doch von ihm.
Ja. Ja.
Ja, eben, er ist der einzige offenbar.
Richtig, aber worin können wir erkennen, dass Obadja doch nicht geistesgestört ist, wahrnehmungsgestört ist, sondern dennoch etwas sagt, was für seine innere Wahrnehmung richtig ist? Warum ist er wirklich noch der Einzige, obwohl er weiß,
dass
er
der Einzige ist?
Und weil er der Einzige ist, der noch für Gott kämpfen kann.
Ich würde doch ja. Meinen, er ist als einziger berufen, andere waren vielleicht verfehlte Schüler, die versteckt waren, sind die aber nicht diese Berufung von höchster Stelle gehabt haben,
ja.
So wie er hier. Und von daher ist er der einzige legitimierte Vertreter des Gottes Israels, um
einverstanden?
Auf dem Berg kam, ja. Dieses Wunder zu bewirken,
ja.
oder wie ihn zu beenden.
Einverstanden? Ja. Wie können wir noch etwas sagen? Warum definiert er sich als Einziger, wenn... Ja. Ja, und vor allem, wenn Sie sich das Wort einzig anschauen, wer ist in Israel der Einzige, der verkündet werden soll? Gott. Ich möchte sagen, er möchte sich in der Metaphorik des Einzigen, Deborah und die anderen, sehen. Und er weiß ja wohl, dass die 100 versteckt sind, aber was kannst du schon tun, wenn du versteckt bist? Da bist du ja außer Gefecht. Die 100 sind versteckt, die müssen um ihr Leben fallen. Denn wenn sie einmal aus ihrer Höhle rausschauen, ist tot da. Aber ich möchte sagen, die Ambivalenz ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Ich bin einzig und ich stehe für den einzigen Gott Israels. Das ist für mich die Bedeutung dieses Einzig. Und das hebräische Wort porträtiert wirklich die Einzigkeit. Gott ist einzig, das kennen Sie aus dem großen Bekenntnis Israel. Höre Israel, dein Gott ist der Wahre, dein Gott ist der Einzige. Aus Deuteronomium 6,4. Und hier ist eine Anspielung. Und Sie wissen ja, Eliyahu steht ja für Gott. Eliyahu haben wir gesagt. Mein Gott ist der ewig Seiende. Und Eliyahu steht auf dem Gipfel seiner Macht als Mann Gottes. Und er hat verstanden, worum es geht in diesem existenziellen Kampf gegen Tyrannei und Verblendung. Und da ist ein Wortspiel, wenn er sagt, einzig bin ich als Künder ihm überblieben. Ich bin noch der Einzige, der für den Einzigen kämpft. Dieses Wortspiel leite ich daraus ab. Ich bin der Einzige, der für den Einzigen Israels bereit bin, aufs Blut zu kämpfen, wenn es mich mein Leben kostet. Denn der Künder des Baals sind 550. Das heißt, er sieht wirklich, ich möchte sagen, in seinem Erleben ist wirklich diese Extremsituation da. Einer gegen alle. Denn die 100 sind ja außer Gefecht, die können nichts mehr machen. Die sind versteckt. Die sind froh, wenn sie leben dürfen. Elia hat noch eine gewisse Restreputation, ein gewisses Restansehen im jüdischen Volk. Ein gewisses Restansehen steht ihm noch zu. Und dieses Restansehen möchte er sozusagen in die Waagschale werfen und im Namen Gottes gegen diese 450 Leute kämpfen. Dieser letzte Kampf ist für ihn wirklich ein existenzieller Kampf gegen die 450, eben gegen das Prinzip der Verleugnung Gottes. Er sagt, ich bekenne mich für Gott. Und Gott will, dass ich hier den Einzigen bekenne. Und ich stehe wirklich einer gegen die 450, gegen die 500 minus 50. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er als Kämpfer Gottes, als Navi, wirklich spürt, es geht hier um das Ganze. Sie wollten was sagen, Bruder Freund?
Ja, in Kapitel 19, Vers 18, da ist ja nochmal von 7000 die Rede, die Gott übrig gelassen hat.
Da sehr schön.
Die Frage, ob man das perfekt auffasst, ob das perfektisch oder prophetisch zu verstehen ist, das würde ja auch das andere unterstreichen, dass Elia sich ein bisschen überschätzt oder so.
Moment, in Vers 18 haben Sie gesagt?
19, 18.
Also im späteren Kapitel, wenn es... Ja, es steht da, ich werde 7000 übrig lassen.
Kulturisch.
Ja. Aber er sagt ja hier, ich bin als Einziger... Was meint er aber hier, ich bin als Einziger übrig geblieben? Wen meint er damit? Er meint natürlich die Künder. Er meint ja, als einziger Künder bin ich übrig geblieben. Nicht als einziger Israelit. Mit den 7000, Bruder Freund, sind ja die Israeliten gemeint, nicht die Künder.
Ja, aber auch die
nicht verbargen. Bitte? Ja. Richtig, genau. Das heißt, wenn Sie so wollen, Sie wollen sagen, dass es hier eine Parallelität gibt zwischen 1 und 7, ist völlig in Ordnung. Übrigens, die 7000, das wird sich später herausstellen, sind wirklich tatsächlich übrig geblieben. Das ganze Volk, es gibt eine spätere Schlacht in Kapitel 20, und da wird tatsächlich erwähnt, dass die 7000 übrig geblieben sind. Gut, dass Sie das erwähnt haben, das wirklich mit 1 und 7 zu tun. Sieben ist eine Zahl der Ganzheit, sieben Tage der Woche etc. Und eins ist auch die Einheit Gottes. Das heißt, es geht hier wirklich um die Einheit Gottes gegenüber der Vielheit der Völker, der Völkergötzen. Die Einheit Gottes steht hier so stark auf dem Spiel, dass er sagt, ich bin Eliyahu und in meinem Namen Gottes möchte ich für Gott kämpfen. Und diese 450 stehen hier mir gegenüber. Und dann ist es auch kein Wunder, dass er zwei Tiere nimmt. Zwei ist ja immer die Dualität, der Konflikt. Es geht um Baal oder Gott. Und das fassen wir eben kurz zusammen. Warum ist es Feuer, haben wir schon erklärt, weil es eine Reinszenierung des Sinai ist. Am Sinai kam ja auch Gott im Feuer herunter. Und darum ist es ein feuriges Erlebnis. Und sie sind alle einverstanden. Es geht um das Feuer, sie nahmen den Pharao, das Pharao ist der Stier. Und jetzt will ich Sie noch etwas auf etwas Wunderschönes hinweisen. In Vers 26. Sie nahmen den Ochsen, den Pharao, den man ihnen übergab, sie machten ihn zurecht. Dann riefen sie den Namen des Baal vom Morgen bis zum Mittag. Möchte Sie mal fragen, haben Sie sich, ich möchte mal die Tiefe zeigen. Warum wird betont, dass es von morgen bis zum Mittag war? Da gibt es eine tiefe, gigantische Erklärung, die ich gefunden habe. Warum wird betont, dass es von morgen bis Mittag war? Warum nicht einfach von morgen bis 17.17 Uhr? Wer hat eine Idee, die zu tun hat mit dem Kult des Baals?
Das war doch der Sonnengott und es ist die steigende Sonne.
Also nicht zum Zenit. Applaus für Wolfgang. Ja, Thomas, sag uns das bitte brillanterweise nochmal. Thomas Ness.
Ja, es ist ja die Macht des Sonnengottes steigt, bis die Sonne im Zenit steht, also im Mittag.
Genau.
Steht ja die 12 und dann Mitte des Tages.
Richtig. Notieren Sie bitte. Jakob, brillant. Es geht darum, dass diese Baalspriester den Stand der Sonne, weil die Sonne natürlich konnotiert ist mit Baal, der ist ja für die Vegetation und für Sonne und Regen und Hagel, der gesamte Quatsch, zuständig. Und wenn er eben, wenn sie eben von morgens eher auf dem, mit dem Anstieg der Sonne einhergehend den Gott bezwingen wollen, und es passiert nichts, und bis zum Nachmittag, bis die Nachmittagsspende kommt, ist ja genau die Entmachtung dieses Sonnenkultes erreicht. Eliyahu sagt, ihr macht es ruhig, wie ihr es immer gewohnt seid. Und sie ritzen sich und machen ein Theater, was das Ende vom Lied gar nichts passiert. Obwohl sie eben die Macht, die in ihren Köpfen ja dem Baal zuordnet, den ganzen Tag ausschöpfen, noch in den Nachmittagsstunden. Wenn ja die Sonne immer noch stark ist, sie ebbt zwar ab, aber sie geht langsam zur Neige. Und bis zum Nachmittag haben sie Zeit und es rührt sich null, weil der Baal impotent ist. Der kann ja nichts, ist ja nur ein Geschrei. Und damit Eliyahu sagt, bitte macht doch, was ihr wollt, macht doch euer Theater. Was passiert denn? Gar nichts. Sie müssen sich vorstellen, was das für eine Blamage ist. Spüren Sie diese Blamage, Gudrun? Ja. Pass gut auf den Kopf dran. Tschüss. Alles klar. Ja, eine Frage. Roswitha, fangen wir morgen doch um 9 Uhr an? Weil auf dem Prospekt steht 9:30 Uhr.
Wir sind früher immer um 9:30 Uhr angefangen, weil die so lange.
Nein, das immer? Nein! Im
früheren Seminar.
Ja, okay. Na, aber meinerseits gerne um 9 Uhr.
Ja.
Natürlich dann, ja. Immer 9 Uhr.
Immer 9 Uhr.
9 Uhr?
Ja.
Steht was anderes in dem Prospekt?
Nein. Ja, nein, feste Zeiten.
Was steht hier?
9 Uhr.
Ach so, ja, aber warum kommst du auf 9.30 Uhr? 9 Uhr. Wiebke, was erzählst du mir? 9 Uhr, danke. Gute Nacht, danke Roswitha. Applaus für Frau Mitch. Wiebke, du machst mich verrückt. Du machst mich verrückter als ich eh schon.
Das sind die Juristen.
Die Juristen machen mich verrückt. 9 Uhr natürlich, ich habe immer 9 Uhr. Okay, halte Wiebke, bitte notieren wir. Auf dem Höhepunkt der Macht der Sonne versagt Baal. Und das ist so eine Blamage. Können Sie sich das vorstellen? Es ist so eine massive Blamage. Die schreien alle, die ritzen sich in Stücke und springen rum wie die Wilden. Und was passiert? Das ganze Volk Israel sieht, dass der Baal 0,0 zustande kriegt. Ja, kann man eine größere Bankrotterklärung inszenieren, Waltraud? Es ist eine Blamage pur. Und welcher Gott schafft es dann? Natürlich der Gott Israel. Eliyahu muss nur ein Gebet richten. Der muss gar nicht 9 Stunden sich nackt ausziehen und rumspringen. Der sagt ja nur, du Gott Israels, zeige mir, dass du Israel bist, dass du in der Tradition des jüdischen Volkes stehst. Darum auch die 12 Steine. Weißt du, der Bund wird erneuert. Kerit. Schreiben Sie auf, der Bach Kerit. Was heißt Kerit? Der Bund. Der Bund, nein. Schreiben Sie auf, der alte Bach Kerit wird jetzt inszeniert. Er besiegelt den Bund, den er am Bach Kerit durch den Namen des Flusses genannt bekam. Er war ja am Kerit. Und er hat verstanden, dass es darum geht, den Bund Coram Publico mit Feuer vom Berge Sinai neu aufzulegen. Bitte.
Durch den Jordan. Von Joshua hat er auch 12 Steine.
So ist es.
Das ist doch eine Wiederholung am Bach
Kerit. So ist es.
Sie, ja,
er
sich mit den
12 Steinen
auf Jakob, der dann ja Israel soll sein Name sein. Also da nimmt ja Bezug auf den Gotteskern.
Es spielt alles hinein.
Ja, weil das wird hier genannt. Das andere ist ja auch, steht ja auch in der Schrift. Aber hier sagt Jakob, nimmt er die 12 Steine und er bezieht sich auf Jakob, zu dem sein Rede geschehen, weil das Buch Israel soll dein Name sein.
Ja.
Das heißt, hier steht der Gotteskern im Vordergrund.
Ja, 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 gut, genau.
Das sind 12 Stämme.
Ja, es ist beides.
Ja, und hier ist Israel genannt. Das ist eine Gleichung.
Ja, wenn Sie so wollen, schauen Sie Vers 36. Christ, lies uns bitte. Nochmal 36 vor Christ Lanzenberger. 36 bitte. Nochmal. Hinleitspende ist das Nachmittagsopfer.
Eliam, der Kindervater, zu, er sprach, du, Gott Abrahams, Jitzaks und Israels, heute werde erkannt, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht bin und aus deiner Rede all dieses Tag.
Weiter.
Antworte mir, sie sollen erkennen, dieses Volk, dass du der Gott bist. Und du selber ihr Herz zurückgewandt hast.
Genau. Das heißt, hier passiert was. Es ist der Gott Abrahams, der Gott Yitzchaks und interessanterweise eben nicht der Gott Jakobs, sondern der Gott Israel. Sie wissen, der dritte Vater heißt der Jakob. Er wird aber Israel genannt. Das ist dieses Thema, das du ansprachst mit dem Kampf. Aber es wird im Grunde ein Rekurs auf die gesamte Geschichte Israels, auch die 12 Steine, alles genommen. Mit Gott, mit Abraham fing der Bund an. Abraham, Yitzchak und Israel sind die Bundespartner Gottes. Und Eliyahu zeigt ihnen, führt ihnen vor Augen, dass der gesamte Kerit, der gesamte Bund, neu besiegelt werden muss. Es ist eine Bundeserneuerung ohnegleichen. Heute soll erkannt werden, erkannt haben wir ja vorhin schon gesagt, Sie unterstreichen bitte das Wort erkannt. Wer hat im vorigen Kapitel schon etwas erkannt? Die Frau, eben, unterstreichen Sie. Vorher hat ja die Frau gesagt, Sie erinnern sich, die Witwe von Sarepta sagte, was am Ende? Ich habe erkannt, dass du Mann Gottes bist. Jetzt wird es auf das ganze Volk ausgeweitet und das ganze Volk soll erkennen, alle sollen erkennen, dass du Gott in Israel bist. Du bist der wahre Gott in Israel. Und wir sind ja in Israel im Nordreich. So dass der gesamte Bund, aller Bund mit allen 3 Vätern Israels soll dokumentiert werden. Und ich bin dein Knecht, und jetzt kommt der Punkt, aus deiner Rede habe ich all dies getan. Das hat was mit seiner persönlichen Demut zu tun. Wissen Sie, ein Mann, der sonst gewohnt ist, aufzutreten und zu entscheiden, sagt, ich bin dein Knecht, ich bin dein Obadja, wenn Sie so wollen. Knecht des Obadja, schreiben Sie auf. Dieser Obadja ist, den wir vorhin beim Namen hatten, ist nichts weiter als ein Vorspiel oder der verlängerte Arm für diesen Elia. Denn das Wort Obadja, was wir vorhin ja sagten, ist ja der Knecht Gottes. Merken Sie, wie hier ein Zahnrad in das andere greift? Was für ein brillantes Werk sich hier ergibt, ein Gobelin. Ich bin dein Knecht, hat er durch Obadja. Obadja war sozusagen sein Kooperator. Und hier auf einmal kann er sagen, ich bin auch dein Knecht. Obadja arbeitet ihm zu. Und nun kann Eliyahu sagen, ich bin auch Knecht Gottes und nicht mehr Knecht von Baal und nicht Knecht von Astarte. Und das sagt er von dem gesamten jüdischen Volk in Samarien, sprich auf dem Berge Karmel. Sie müssen sich vorstellen, da stehen, weiß ich, 400.000 Menschen, das ganze Volk ist zusammengekommen. Wie am Berge Sinai. Schreiben Sie auf, es ist eine sinaitische Theophanie. Eine sinaitische Theophanie ohnegleichen. Und aus deiner Rede tat ich dies. Das ist wie Mose. Mose steht am Berge Sinai und spricht zum Volk Israel. Eine Neuauflage des sinaitischen Bundes etwa 500 Jahre später. Somit ist Eliyahu der neue Prophet, der für die späteren Propheten diese uralte Szene am Sinai reaktiviert. Und darum muss Feuer hineinkommen. Und darum spricht er auch, antworte mir doppelt. werde Sie gleich sagen, warum doppelt. Das Volk soll erkennen, nochmal erkennen, dass du der Gott bist und du selber ihr Herz zurückgewandt hast, zu dir zurück. Nur du kannst die Herzen zurückwenden. Und zurückwenden heißt, welches Wort brauche ich jetzt? Teshuvah! Sind wir wieder beim alten Thema und damit schließt sich der Kreis. Nur du kannst in die Herzen dieser Menschen, indem sie heute erleben, dass du das tust, was keiner dieser Götter tun kann. Du kannst ihr Herz zu Teshuvah umwandeln. Und Sie wissen, Herz ist im Judentum immer Sitz, wovon? Demut und Gottesfurcht. Herz ist im Judentum Sitz von Demut und Gottesfurcht, nicht Gefühle. Gefühle sitzen wo? In den Nieren, dankeschön. Du prüfst mein Herz, du prüfst mich auf Herz und Nieren. Herz ist Sitz von Weisheit und Gotteserkenntnis. Und dieses Herz kann durch Gott in dem Moment verändert werden, wenn sie Gott erleben, wie seinerzeit am Berge Sinai, als es ihnen die Sprache verschlug. Und was passiert dann? Sein Feuer fiel herab, wie beim Sinai. Es fraß Wasser, Steine, alles wird aufgefressen. Sprich, eben das, und jetzt passen Sie auf, jetzt kommt das Übernatürliche. Feuer kann normalerweise Wasser ja nicht löschen. Hier passiert es. Feuer löscht Wasser. Achten Sie darauf. Das Feuer fiel herab auf das Holz, auf die Steine, auf den Lehm, auf das Wasser und leckte alles auf. Das ist übernatürlich. Achten Sie darauf, was hier passiert. Das ist das Wunder Gottes. Das Feuer leckt, wie es aufsteht. Leckt heißt wirklich Apfel aufschlucken. Schluckt das Fleisch, schluckt das Holz, schluckt Steine, Feuer kann normalerweise keine Steine, das wissen Sie ja. Und den Lehm und das Wasser, und darum hat Elia ganz bewusst Wasser geopfert, weil Wasser normalerweise nicht durch Feuer verbrannt werden kann. Umgekehrt ist der Fall. Und hier passiert eben das Wunder, Elfi. Und das ist das Einwirken Gottes, dass die Natur in der Hand Gottes und nicht umgekehrt Gott in der Hand der Natur ist. Achten Sie auf die Feinheiten.
Das haben wir doch in Ägypten gemerkt, bei den Wundern.
Ja. Ja. Richtig, Gott, genau wie bei Pharao. Gott steht über der Natur. Und wenn Gott will, wird alles miteinander aufgezehrt. Und darum hat Elia dieses Spektakel gemacht, weil es einfach überwältigend ist, was sich da abspielte. Durch einen Zuruf Gottes. Elia muss nur Gott ansprechen. Und nicht 7 Stunden lang, sondern vielleicht 5 Minuten lang. Und schon passiert es. Und das ist der überwältigende Beweis, dass der eine Gott mehr macht, als alle Priester zusammen mit ihren 1000 Göttern.
Und damit hat er den Fluch aufgelöst.
Ja, genau. Jetzt möchte ich Sie bitten, einen Satz noch anzuschauen in 21. Den haben wir noch nicht angeschaut. In Vers 21, den müssen wir kurz noch anschauen. In Vers 21, genau. Wer liest 21 noch mal vor Elia? Thomas Elia, gerade noch den Satz, mein Freund. Nochmal 21.
Dann trat Elia nun zu einem Volk. Er sprach, bis wann noch wollt ihr auf den 2 Ästen hüpfen? Ist er der Gott, geht ihm nach. Ist der Baal, geht ihm nach. Sie aber, das Volk, hatte nichts zur Antwort zu geben.
Was sagt dieser Satz aus über die Verfassung des Volkes Israel? Der Satz ist so gewaltig, der ist weltberühmt übrigens. In großer Literatur wird der Satz immer wieder erwähnt. Was ist das Große an diesem Satz? Zeigen Sie, dass Sie in die Tiefe des Satzes eindringen. Ingeborg Wimmer. Pass auf, ich gebe dir mal ein Beispiel dafür. Das ist so, wie wenn, wenn ich mal ein bisschen drastisch sein darf. Margit hat ich darf ein Beispiel bringen. Margit ist mit einem Lover. Margit ist ja eine attraktive Frau und Margit hat einen Lover. Und Margit stellt fest, dass ihr Mann ständig mit 2 Frauen ins Bett hüpft. Und Margit sagt, ich halte das nicht mehr aus. Und Margit sagt ihrem Mann, ich nenne ihn mal Rumpelstilzchen, damit niemand sich angesprochen fühlt. Margit spricht ihren Mann Rumpelstilzchen an und sagt, Rumpelstilzchen, ich möchte, dass du mir sagst, wie lang meinst du, kannst du so weiter hüpfen? Glaubst du, dass eine von uns beiden wirklich glücklich ist mit dir? Wenn wir unterstellen, dass jede der beiden Frauen weiß, dass er sie betrügt. Meinst du wirklich, dass eine von uns beiden, nennen wir dich A, die andere B, meinst du, dass ich oder die andere wirklich glücklich ist? Ist ja keine von uns glücklich. Und findest du das Rumpelstilzchen gut? Hast du das Gefühl, dass du einer von uns irgendein Glück unterbreitest, wenn du jede Nacht die andere betrügst? Kann das gut gehen? Kann doch nicht gut gehen. Und das Gleiche möchte ich Ihnen sagen, es ist genau das, was ich Ihnen mit Synkretismus heute Morgen sagte, dass eine der ganz großen Sätze in der Bibel Israels, Eliyahu ist ja ein Mann, der wie eben ein Prophet auftritt. Und in dieser Frage, achten Sie darauf, die Frage ist noch viel schärfer, als wenn er sie verurteilt. Also habe ich die Margit eben mit einer Frage konfrontiert. Eine Frage tut viel mehr weh, als wenn ich sage, du betrügst mich ja jede Nacht mit einer anderen Frau. Wenn ich jemand frage, und das merken Sie in der Bibel immer wieder, wenn ein Mann einen anderen Menschen überführen will, stellt er ihm eine Frage, weil die viel stechender ist. Wer ist der Mensch in der Bibel, die Instanz, die am Anfang schon Fragen stellt? Gott selbst, Ayeka, wo bist du, Adam? Kennen Sie das? Und wir Juden sagen, wenn Gott schon Fragen stellen darf, um wie viel mehr dürfen wir dann Fragen stellen? Adam verbirgt sich doch hinter dem Baum. Und Gott fragt ihn, wo bist du? Und wir Juden sagen in der jüdischen Tradition, Gott weiß natürlich, wo er steht, aber er will ihn gerade auf sein Versagen, auf seine Unzulänglichkeit hinweisen, durch eine Frage, auf die er eben keine Antwort geben kann, weil er genau weiß, dass es sein Punkt ist, dass es dazu keine Antwort gibt, weil es einfach absurd ist, was er getrieben hat. Und achten Sie auf die Schärfe dieser Frage. Wie lang wollt ihr noch auf zwei Ästen hüpfen? Das ist eine Schärfe, die nur ein Prophet ausdrücken kann. Er sagt nicht, ihr hüpft so lange auf zwei Ästen, sondern wie lang könnt ihr euch vorstellen, dass das noch gut gehen kann? Wenn Gott Israels euer Gott ist, Jakob, hör zu, wenn Gott, ja Gott Israels dein Gott ist, dann geht ihm nach. Wenn es der Baal ist, dann geht ihm nach. Das heißt, mit einer unglaublichen Schärfe, Eugen, sagt er, von mir aus geht dem Baal nach, aber bitte macht es ganz und nicht halb. Denn diese Halbheiten, dieser Synkretismus, den ich genannt habe, der kann auf Dauer nicht gut gehen, weil Gott eine Radikalität will, eine Entschiedenheit, die jetzt an der Tagesordnung steht. Und wenn ihr euch jetzt nicht entscheidet, dann werde ich euch zu der Entscheidung zwingen, und wenn Blut fließen muss. Weil er sagt, so kann es nicht weitergehen. Und vor allen Dingen, weil Israel ja merkt, dass es ja keinen Sinn macht, dem Baal nachzugehen. Es bringt ja nichts. Sie haben 3 Jahre gewartet und das Volk steht vor dem Hungertod. Und darum will er ihnen sagen, was muss denn noch passieren, damit ihr merkt, ihr schadet euch selbst mit dem Synkretismus.
Aber sie können selbst entscheiden.
Eben. Aber warum steht, sie hatten nicht zur Antwort? Und das ist die Bankrotterklärung des Volkes. Das können Sie dazu schreiben. Wir haben es mit 2 Bankrotterklärungen zu tun, Wilma Wagner. Welche 2 waren Bankrotterklärungen? Die erste war die von König Ahab. Und die zweite ist die von? Vom Volk Israel. Wenn Sie das bitte notieren. Wenn Sie das verstanden haben, haben Sie die Bibel verstanden. Ahab erklärt seine Bankrotterklärung und hier kommt die zweite des Volkes. Und damit ist die ultimative Überführung erreicht. Und jetzt will ich Ihnen noch was Schönes sagen. Nur Buber sagt oben diesen schönen Satz, bis wann noch wollt ihr auf zwei Ästen hüpfen? Welches Bild liegt ihm zugrunde? Das sagt Buber sehr schön. Was?
Er spielt ja die 2 Götter an. Es gibt ja bisher nur einen Gott.
Ja. Nein, ich will diesen sprachlichen Ausdruck mit Ihnen klären. Aus welchem Bild kommt die Idee, auf zwei Ästen hüpfen? Wer hüpft denn auf zwei Ästen? Vögelchen. Dahinter hat Buber herausgearbeitet, und nicht nur er, dass die Idee, ich will nur diesen Begriff erklären, woher das kommt, ist ein seltener Begriff, wie ich sorge. Das heißt, ein Vogel, der auf 2 Ästen steht und merkt, er muss ständig mit seinen Beinchen hin und her springen, weil der eine Ast eben zu schmal ist. Der trägt ihn nicht. Der ist auch dünn. Und darum pendelt er zwischen 2 Ästen, um sich durchzuarbeiten, um zum anderen großen Ast zu kommen. Und Buber hat das sehr schön erkannt. Dieses hebräische Wort kommt wirklich aus der Naturverbundenheit der Orientalen. Die schauen sich ein Tierchen an, das eben einfach sich nicht entscheiden kann. Beziehungsweise das beide Äste braucht, weil es sonst zusammenbricht. Und aus diesem Denken der Natur wird es auf den Menschen übertragen. Nur der Mensch braucht das natürlich nicht wirklich. Aber dieses Beobachten, dass ein Vögelchen sich nicht entscheiden kann, weil der eine Ast wirklich zu schwach ist. Wenn er nur auf dem einen Ast steht, bricht er zusammen. So ein hauchdünnes Ästchen. Aber er sagt, sag mal, müsst ihr das wirklich machen? Dahinter ist natürlich so eine Karikatur des Menschen. Ein Vögelchen kann das machen, aber ihr könnt euch doch entscheiden, bitte. Warum könnt ihr euch denn nicht entscheiden? Ihr wisst ganz genau, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Gott Israels ist euer Gott. Der hat euch so viel gegeben. Warum seid ihr so untreu? Warum seid ihr so gefühllos und so rücksichtslos? Und das Volk konnte ihm keine Antwort geben. Das ist eine gigantische Szene. Eine überwältigende Szene, liebe Freunde und Freundinnen. Er hat sie überführt, wie es stärker nicht sein könnte. Das ist eine Klimax ohnegleichen. Und anschließend eben kommt die Geschichte, das Volk und so weiter. Und jetzt möchte ich Sie bitten, noch auf Vers 27 zu achten. Da ist nämlich auch etwas ganz Scharfes mit Eliyahu. Thomas, Vers 27 gerade noch.
Als es Mittag war, nährte sie Eliahu. Er sprach, ruf doch mit gewaltigem Schall. Er ist doch bei Gott. Er ist wohl in Gedanken, ist wohl beiseite gegangen, ist wohl unterwegs, etwa gar eingeschlafen. So soll er erwachen.
Was ist dieser Satz, Eliahu? Thomas, was sagt dieser Satz? Was tut dieser Satz aus?
Ja, dass es eben kein absoluter Gott sein kann, weil das ist, wenn es ihn überhaupt geben würde, dann würde er zeitlichen Bedingungen unterliegen.
Und wie ist der Satz? Erstmal Sprachwissenschaft.
Ja, natürlich.
Richtig. Und wie ist der Satz, wie er formuliert, sprachwissenschaftlich? Wie ist der Satz formuliert? Als? Als? Nein. Ja, aber nein, sprachwissenschaftlich. Formal. Sprachformal. Wie ist der Satz? Eine Frage wieder. Ist doch wieder eine Frage. Bitte? Wer? Was? Ah, du hast Frage, lauter, ich habe nichts gehört. Hast du Frage gesagt? Schreiben Sie auf wieder eine Frage. Und schreiben Sie auf, machen Sie bei 21 ein Zeichen Frage und unten bei Satz 27 auch Frage.
Aber das sieht man doch schon in der Fragezeichen.
Ja, aber ich will das nicht sagen. Ja, aber ich hätte das von dir vorhin schon ehrlich gesagt in deiner Gruppenarbeit erwartet. Ich wollte, dass du das sagst. Ja, ja, aber teile es doch mit. Und warum stellt er die Frage? Was ist der Sinn?
Damit wir endlich entscheiden.
Ja, und vor allem noch stärker, damit sie selbst merken, was? Was? Eben, weil die lächerlich machen noch viel größer ist, wenn du demjenigen selbst die Möglichkeit gibst zu erkennen, was für eine Idiotie er praktiziert. Das möchte ich Sie bitten, auch in der Gruppenarbeit herauszustellen. Und machen Sie darauf, schauen Sie darauf, mit welcher epischen Breite er die Frage formuliert. Er nährte sie, Buber sagt das wunderschön, er nährte sie. Das heißt, er will ihren Kult einfach lächerlich machen. Achten Sie darauf, der gesamte Baalskult, notieren Sie bitte, wird ins Lächerliche gezogen. Er sagt doch, wenn es doch ein Gott ist, wie er behauptet, vielleicht ist er gerade beten gegangen, vielleicht ist er gerade auf dem Klo, vielleicht macht er Mittagsschlaf, er soll doch erwachen. Das ist ein Spott, eine Belustigung, die ohnegleichen ist. Und genau das passiert dann, was passieren soll. Sie machen und sie schreien und sie toben und es passiert nichts. Und vor allem achten Sie darauf, Was heißt das, wenn ein Prophet sich sowas erlauben kann? Wo sind wir angekommen, wenn ein Prophet öffentlich in einem gigantischen Kontext sowas sagen kann?
Dann fehlt sie für Gott.
Genau. Normalerweise würde was passieren? Was würde passieren, Margit, wenn jemand sowas Freches sagt? Wenn jemand sowas Freches öffentlich vor dem König von Israel, der ist ein Kopf kürzer. Der ist in 3 Sekunden ein Kopf kürzer. Stellen Sie sich mal vor, das ganze Volk, wir alle, sind das Volk Israel. Und hier ist König Achab und ich bin der Hohepriester, der oberste Baalsonkel. Und stellen Sie sich vor, da kommt zum Beispiel Charlie und beleidigt mich, den König Israels, und meinen Baalskult. Der Charlie ist doch in einer Sekunde um einen Kopf kürzer. Und die Tatsache, dass Eliahu, machen Sie sich das bitte bewusst, ich möchte, dass Sie mitdenken, die Tatsache, dass Eliahu so eine Majestätsbeleidigung, Charlie, darf ich Sie bitten? Die Tatsache, dass Eliahu so eine Majestätsbeleidigung, so eine Entehrung des Götzen aussprechen darf, zeugt wovon? Dass das Nordreich wirklich
zerstört.
Ja?
Am Ende ist,
Dankeschön. Das Nordreich ist an einem Kapitulationspunkt. Das ist der 8. Mai 1945. Das müssen Sie bitte herausarbeiten. Es ist das Ende, das der Elia durch Gottes Geist in einer Intensität bewirkt hat, die beispiellos ist. Denn normalerweise darf sich ein Mann sowas nicht erlauben. Aber weil Achab spürt, dass es wirklich das Ende ist nach diesen 3 Jahren, dass es keine Hoffnung mehr bei Baal gibt, dass es keine Hoffnung gibt bei irgendeinem Götzen, nicht einmal bei Astarte, obwohl die nicht da sind, die Männer, die versteckt die selber noch, das zeigt, dass es wirklich zum absoluten Ende gekommen ist. Achab weiß, es geht nicht weiter. Wenn ich wirklich überleben will, und zwar physisch überleben will, muss ich diesem Eliahu und seinem Gott gehorchen. Und das größte Dokument war eben die Geschichte und die Blamage pur, dass 450 Baale ihren höchsten Tanz verrichten und es rührt sich nicht mal ein Vögelchen am Himmel. Und was macht Eliahu? Sagt nur einmal, oder in dem Fall zweimal, um die Intensität zu verstärken, Aneni Adonai Aneni, erhöre mich im Namen Israels. Und in einer Sekunde kommt das Feuer und nach einer Stunde ist Regen, sodass Eliahu sogar sagen muss, geh schnell nach Hause, du kriegst gleich einen Regenfuß, hol dir einen Schirm zu Hause. Ist das nicht ein überwältigendes Beispiel, welcher Gott wirklich potent ist und welcher Gott impotent ist, sprich unfähig, irgendwas zu ändern? Das ist eine der ganz großen Szenen im Ersten Testament, die auch Jesus natürlich massiv beeinflusst hat. Stichwort Elia am Berg der Verklärung.
Und dann sieht man ja, wie groß Gott ist, weil er braucht eigentlich nur einen Menschen, um das alles zu
Ich danke dir. Bitte sag's nochmal, das ist groß.
Ja, er braucht Gott, braucht nur einen einzigen Menschen. Und wir sagen im Gegensatz immer, da kann man nichts machen. Als einzig, also allein kann
brilliant
man nichts tun. Und das ist doch eigentlich ein Riesenbeispiel.
Deborah, was sagst du zu Shivana? Dann bitte Applaus für die neue Shivana. Shivana, ich bin tief.
Ja, das ist ja auch, du holst es ja aus einem raus.
Dankeschön. Shivana, du machst deinen Rabbi unglaublich glücklich und dankbar. Du bist zum ersten Mal in meinem Seminar und du hast noch keine Erfahrung mit mir, aber du gibst mir das Gefühl, A, dass du mich ehrst und B, dass du... Und B, dass du von mir lernst. Und das ist genau der Punkt. Nochmal, das hat sie schön gesagt. Nicht nur, dass er der Einzige ist, wie der einzige Gott, sondern er sagt, Leute, ich stehe da. Danke, Shivana. Ich bin ein armer, schwacher Mann und ich habe keinen Palast hinter mir. Und ich habe keine Majestät hinter mir. Mich beschützt kein Baal und mich beschützt keine Astarte. Und ich bin nicht der Günstling von Ahab und ich bin nicht der Günstling von Astarte. Aber ich habe einen, der hinter mir steht. Und im Namen dessen werde ich über euch 450 siegen. Und das ist so eine Kränkung, das lässt sich nicht überbieten. Ein lächerlicher, kleiner, hergelaufener Mann. Und 450 der besten Priester Israels. Und er sagt, ich nehme den Kampf mit euch auf. Und die schreien und tanzen und ritzen sich die Köpfe und die Hintern auf. Und es ändert sich null. Und der eine Mann, der dahergelaufen kommt, der einen wirklich würdigt, weil er sagt, wer ist denn dieser hergelaufene? Der hebt seine Hände zum Himmel, schreit zum Gott Israels. Und was passiert? Der Himmel öffnet sich und der Regen kommt raus. Ist das nicht gigantisch?
Genau,
hat sie gesagt? Ah, siehe, ich bin stolz auf dich. Ah, siehe, wunderbar. Und das ist die Größe dieses Mannes. Und ich möchte noch sagen, die Größe des Gottes Israel. Eliyahu, der Tischbitter. Ein Mann, von dem wir gar nichts wissen. Wir kennen weder seine Herkunft, wir kennen seine nichts. Bei dem Propheten Israels, werden wir doch feststellen, wird immer erwähnt, aus welchem Stamm er kommt, wessen Sohn er ist, Josia Sohn von nichts. Bei Eliyahu wissen wir gar nichts. Er kommt, handelt und verschwindet. Und das ist seine Größe. Eliyahu ist dadurch groß, dass bei ihm kein Theater nötig ist. Er braucht keine Entourage, er braucht keine Pferde, er braucht kein, nur bei seiner Abfahrt, aber hier braucht er keine Pferde, er braucht keinen Esel, er braucht keine, nicht einmal einen Diener hat er. Elisha hat noch einen Diener, nicht einmal einen Diener. Er hat gar nichts. Er kommt einfach rein, platzt zum König rein, spricht ein Wort mit Autorität und die Welt ist nicht mehr die gleiche. Die Welt ist nicht mehr die gleiche. Und das ist typisch für die Propheten. Die Propheten sind oftmals armselige Menschen, die überhaupt nichts gelten. Aber ihr Wort ist, darum sind sie ja die Künder, ihr Wort ist so mächtig, dass wenn sie sprechen, Feuer vom Himmel kommt und alles in Nu regelt. Und das ganze Volk ist überwältigt. Ja, da, genau. Jetzt möchte ich noch ganz kurz bitten, und die 12 Steine, das hat Moria schon gesagt, unten 31, die Stabzahl, hier übrigens schreiben sie auf, unten kommt Jakob vor, in Vers 31. Hier wird Jakob erwähnt. Vorhin haben wir gesagt, Israel ist ja der Mann, der mit Gott kämpft, aber Jakob ist nicht vergessen, 31 unten. Du kommst zu Ehre, du kommst hin. In Eliyahu, unten in 31 steht es, Eliyahu nahm 12 Steine, nach der Stabzahl, Stab als Stämmezahl der Söhne Jakobs, zu dem seine Rede war, Israel soll sein Name sein, was wir vorhin schon herausgearbeitet haben. Hier ist die Metamorphose, schreiben Sie auf, die Verwandlung. Jakob wird in Israel verwandelt. Wenn Sie das gerade noch notieren, unten. Jakob wird in Israel verwandelt, Vers 31. Und so muss auch das Israel zur Zeit Ahabs verwandelt werden in Israel. Und darum steht ja, und baute eine neue Schlachtstadt mit seinem Namen. Schlachtstadt bedeutet immer Westen. Was bedeutet Schlachtstadt? Warum baute eine Schlachtstadt? Weil der Altar des Baal ja zerstört ist. Der Baalaltar wird ja verbrannt. Er zerstört den Baalaltar mit den Priestern und will damit sagen, dieser Altar hat abgedient. Der taugt nichts mehr. Und er baut vorhin, am Anfang steht es ja auch, dass er den alten Tempel, den alten Altar aufbaute. Man geht davon aus, dass es früher einen Altar gab, den König Saul schon gebaut haben soll. Saul wird übrigens erwähnt als ein König, der auf dem Berge Karmel war übrigens. Karmel war eine alte Schlachtstadt, können Sie aufschreiben. König Saul, wissen Sie, lebte ja im Jahre etwa 1100 vor der Zeitrechnung. Und bei Saul wird in der Bibel erwähnt, im ersten Buch Samuel, dass er auf Karmel war. Anscheinend war Karmel schon zu Zeiten Sauls, vermutet man, weil er so ein großer Berg war, ein Ort der Begegnung mit Gott. Dort baute er eine Schlachtstadt. Und darum baut dieser eben diesen alten, zerstörten Tempel, den alten zerstörten Altar wieder neu auf. Sie haben ja erinnert sich, oben steht das ja, er baut den Altar Gottes auf. Und hier passiert Folgendes, er machte rings um die Schlachtstadt, Entschuldigung, wo bin ich hier? Nee, Moment, jetzt bin ich rausgerutscht. Wo machen wir das eben? Genau, er baute richtig. Dann schichtet er, machte rings um die Schlachtstadt eine Rinde, das haben wir geklärt. Aber ich wollte noch den anderen, wo ist es, er baute den Altar. Ja, Entschuldigung, 32. Er baute aus den Steinen eine Schlachtstadt mit seinem Namen. Und dann haben wir gesagt, Rinde, Wasser etc. Mir geht es um die Schlachtstadt. Der alte Altar Gottes, der dort missbraucht wurde durch die Baalspriester, soll erneuert werden. Und zwar diesmal zum Namen Gottes. Wenn hier steht, mit seinem Namen, heißt es, dieser Altar wird nicht mehr umfunktioniert oder missbraucht für die Götzen, sondern wird seinem Namen, dem Namen Gottes, neu geweiht. Diesem Namen Gottes soll dieser Altar geweiht werden. Sonst stünde da nicht mit aller Deutlichkeit, er baut aus den Steinen eine Schlachtstadt seinem Namen. Dieser Name Gottes, seiner ist ja immer der einzige Gott, nicht der Baal und nicht der Astarte. Dieser Gott soll geehrt werden. Eben mit den 12 Steinen, die wir vorhin hatten. Das heißt, im Namen der 12 Stämme, die eine neue Einheit finden sollen. Schreiben Sie auf, 12 bedeutet immer Einheit. Das Volk soll in eine neue Einheit kommen, zu Ehren Gottes. Eine neue Einheit, die seinem Namen dient. Und dann kommt eben das Wasser. Und das will ich Ihnen ganz kurz noch erklären. Das ist eine etwas schwierige Stelle. Die will ich Ihnen kurz erklären. In 34, er sagt, füllt 4 Eimer, gießt darüber. Sie taten es. Er sagt, tut es zum zweiten Mal, tut es zum dritten Mal. Hier haben Sie ein weiteres Mal die 3. Wenn Sie gerade notieren, in Vers 34, Sie taten es zum dritten Mal. Da habe ich einen interessanten Kommentar gefunden. Er sagt ihnen, er nimmt 4 Eimer und er sagt ihnen, dann tut es zum zweiten Mal. 2 mal 4, jetzt kommt ein interessantes Zahlenspiel rein. Tut es zum zweiten Mal, können Sie nebenschreiben, ist 2 mal 4 gibt 8 und zum Schluss 3 mal 4 gibt 12. Und da sind wir wieder bei der 12. Fand ich ein hochinteressantes Kommentar, weil das ein schwieriges Zahlenspiel hier ist. Und das, was mich am meisten überzeugt hat bei der Vorbereitung unseres Seminars war, er fängt an mit der 4, macht 2 mal 4 gleich 8, und zum Schluss 3 mal 4 gleich 12, er landet bei der 12. Das heißt, auch dieser Akt, jetzt sind wir beim ganz wichtigen Punkt, gerade vor dem Ende heute, Eliyahu gilt in der Mystik des Judentums als einer der Väter der jüdischen Mystik. Und das leitet man aus diesen vielen Zahlenspielen hier der Bibel ab. Nochmal, Eliyahu gilt als einer der großen Väter der jüdischen Mystik. Sie wissen, es gibt ja unter anderem den Karmelorden, der sich auf den Berg Karmel zurückführt. Ein großer kontemplativer Orden weltweit. Und weil Eliyahu so eine ungemein tiefe Beziehung mit Gott hat und auch mit diesen Zahlen da hin und her jongliert, von denen es Tonnen von Büchern gibt, was dieses bedeutet, 4 und 2 und 3 und 12 und 7, es wimmelt ja vor Zahlen, hat das Judentum gesagt, dieser Mann hatte so eine Zahlensymbolik in sich, die eben nur die ganz erleuchteten Männer des Judentums haben können. Darum gilt Eliyahu nochmal als Vater der jüdischen Mystik. Er soll eine solche Nähe zu Gott entwickelt haben, von der sich manche Menschen überhaupt nicht vorstellen können, wie weit die gingen. Und eines der großen Beispiele ist Vers 34 mit dieser Spielerei, der Scheinbaren. Nimm 4, nimm 2 und nochmal 3. Aber eine Deutung habe ich Ihnen ja gegeben, wie gesagt. 4, dann macht er 2 mal 4 gibt 8. Und 8 wissen Sie ja. Wer weiß, was die 8 bedeutet? Unendlich. Dankeschön, wer hat das gesagt? Die Unendlichkeit, genau, die Transzendenz Gottes. Und wenn er sagt, macht zum dritten Mal, 3 mal 4 gibt 12. Und da sind wir wieder bei den 12 Stämmen Israel. Und die Mystiker des Judentums sagen, diese 3 Vorgänge, abgesehen von der 3, sind voller Symbolik. Das sind ganz tiefe Formen von mystischer Ekstase und mystischer Beziehung mit Gott, von denen wir Menschen, was ich Ihnen sage, nur eine kleine Ahnung haben. Aber fest steht auf jeden Fall die 12 und die 3, die stehen im Vordergrund. Und dann passiert eben die große Geschichte. Und jetzt noch ganz zum Schluss unten. 7-mal haben wir ja eben, genau. Übrigens, da ist unten die 7 wieder eine Zahl unten. Warum sagt er seinem Knaben, steigt rauf? Und warum muss er 7-mal, wir hatten eine Idee da unten, warum muss er 7-mal schauen, ob eine Wolke kommt? Da sind wir wieder bei einer ganz geheimnisvollen Zahl. Warum muss der Knabe 7-mal schauen? Später.
Ich hatte nur, aber ich glaube,
nee. Wer hat eine Idee? Denken Sie einfach an die 7000. Bruder Freund hat das ja heute erwähnt, das passt ja in die 7000 Männer, die übrig bleiben. Genau, Schöpfung. Wenn Sie notieren, 7. Tag ist die Ruhe, am 7. Tag sollst du ruhen. Der Mann muss eben 7-mal gehen, aufs Meer blicken, weil es worum geht, es geht ja nicht darum, einfach zu gucken, was ist los da vorne. So nach dem Motto, guck mal, ob die Sonne aufgegangen ist. Sondern es geht ja darum, so lange hinzuschauen, bis Gott eben eingreift und Gott greift eben mit der Kraft der Sieben ein. Das ist die Symbolik dahinter. Ich wiederhole, es ist eine symbolische, eine theologische Schaumagie. Es geht nicht darum, einfach mal rumzugucken. Sondern der Mann muss siebenmal hingehen. Wo kommt ihn siebenmal auch vor? Stichwort Jericho, siebenmal um die Stadt. Erinnert sich? Schreiben Sie auf. Siebenmal müssen die Priester in die Posaune blasen, bevor die Mauer fällt. Sieben ist immer die Verbindung mit dem Göttlichen.
Schickt sie sich auch in die Vollkommenheit?
Ja, also auch. Sabbat ist ja die Vollkommenheit, genau. Und beim siebten Mal geschah es, er sprach, siehe eine Dunstwolke. Und jetzt will ich noch eine schöne Perle schenken, bevor wir abschließen. Vers 44. Eine Dunstwolke, klein wie eine Mannsfaust, steigt vom Meer auf. Was ist die Tiefe? Mal sehen, ob Sie ahnen können, Bruder, Freund und die anderen. Warum sagt er eine Dunstwolke so klein wie eine Mannsfaust? Welche tiefe Ehrung, welche tiefe Symbolik steckt in dieser Mannsfaust? Warum nicht so groß wie, was weiß ich, wie ein Vogel oder was? Wer hat eine Idee, wie tief und wie fein die Bibel, wie subtil die Bibel die Beziehung zwischen Elia und Gott herausarbeitet? Wer hat eine Idee? Ja, oder anders ausgedrückt, Elia, dank Elia kommt überhaupt der Regen. Dieser Mann ist nämlich Elia. Diese Mannsfaust ist eine Anspielung, dass durch die Faust des Elia, durch das Kämpfen des Elia, dieser Regen kommt. Das ist die Feinheit dieser Anspielung von Mannsfaust. Eine Dunstwolke, ist so eine ganz kleine Wasserwolke da oben, so eine halbe. Die ist noch gar nicht richtig dunkelgrau. Klein wie eine Mannsfaust, um dem Volk zum Ausdruck zu bringen, besonders dem Achab. Wegen dieses Mannes, nur wegen Elia, weil er sein Leben hingegeben hat, in Demut und in Größe, bin ich bereit, mich Israels zu erbarmen. Nur deshalb. Und daraufhin kam Elia zu Achab, spann dich, dass der Gust dich aufhalte. Und schon gesehen, gleich kommt der Sturmbraus, es stürzt herab. Achab fuhr fort und ging nach Jezreel. Jetzt für Sie noch eine kurze Frage. Warum muss er nach Jezreel gehen? Jezreel heißt, schreiben Sie auf, Gottes Saat. Nicht Israel, nicht verwechseln. Bitte verwechseln Sie nicht Israel, Silke, mit Jezreel. Jezreel ist nicht Israel. Israel heißt Gotteskämpfer. Und Jezreel ist die Ebene, die finden Sie hier in Ihren Büchern der Bibel, ist die Kornkammer Samariens, haben wir ja vorhin gesagt. Das ist die Gottes Saat. Saat. Gottes Saat. Streng genommen, Gott wird säen mit Umlaut A. Das heißt, es ist kein Zufall, dass Achab nach Jezreel geht, weil genau da, wo der Schuh am meisten drückt, soll er hingehen. Denn dort, wo der Weizen und die Gerste verhungern und völlig gelb sind, schon ausgetrocknet, dort soll er das Wunder der Verwandlung sehen, indem er merkt, dass der Regen in Sekunden das Land wieder fruchtbar machen soll. Und Achab geht, springt hin, weil er am Ende ist. Und dort geht Elia hin. Sie haben ja den letzten Satz. Wie heißt der letzte Satz? Haben Sie den letzten Satz? Ja, genau. Das wollte ich Sie noch bitten zu schauen. Über Jahwe, was heißt der biblische Ausdruck über Jahwe, seine Hand waltraut? Was bedeutet das in Bibeljargon? Eben, dass Gott seine Hand massiv auf Jahwe legt. Das ist der letzte unterstützende Satz, um zum Ausdruck zu bringen, Gott ist mit Jahwe. Er umschürzte seine Lenden, lief vom Achab bis wo man nach Israel kommt. Warum wird betont, dass er vor Achab lief? Was heißt das im Klartext? Wer kann diese Tiefe zum Schluss noch deuten? Christel Landsberg.
Also er erkennt ihn trotzdem als König an und ehrt ihn.
Applaus für Christel Landsberger! Christel, darf ich dir was sagen? Christel, dein Gerhard schaut jetzt vom Himmel runter, ich sehe ihn vor mir, und sagt, wie schön, dass der Juwel die Christel in mein Seminar gebracht hat. Christel, ich bin froh, dass du nach dem Heimgang deines lieben Mannes, meines Freundes, endlich merkst, dass du berufen bist, in Seminaren zu brillieren. Christel, sag den Satz nochmal. Bitte sag ihn zur Ehre, Gerhard, bitte. Bitte nochmal.
Trau dich doch, das ist doch alles schön.
Bitte, Christel, mir zuliebe.
Du musst Dinge nochmal vorsagen, ich bin eine alte Frau.
Wer kann den Satz von Christel wiederholen? Was sagt die Ingeborg Mimmer? Wer hat den Satz gehört von Christel Lanzenberger?
Sie hat, glaube ich, gesagt, weil Eliyahu der Ahab immer noch als König Israels akzeptiert und ihn lehrt.
Erd. Wunderbar, schreiben Sie auch Erd. Und das ist genau der Punkt, Christel. Arab hat gezeigt, dass er zu Demut imstande ist. Und im Gegenzug kommt jetzt die Hand Gottes auf Ahab und sagt ihm, ich möchte, dass du mit deiner Kraft, obwohl es ihn ja auch Überwindung kostet, ist ja kein junger Mann, und er muss nun mitten in dieser Ekstase, ist ja ein, er muss sich vorstellen, was das heißt. Du bist oben auf dem Berg und jetzt sollst du auf einmal runtergehen und schnell eilen, damit du vor Ahab am Palast in Israel ankommst. Und darum bedarf es wirklich einer besonderen Behandlung, einer Behandlung, die Hand Gottes. Er umschürzte seine Lenden, das ist ein Ausdruck in Israel, sich fahrbereit machen. So wie wenn du sagst, wir fahren morgen nach Hause. Alles einpacken und sich auf eine Reise. Übrigens, vom Karmel nach Israel ist nicht gerade eine leichte Geschichte. Sie müssen da schon einige Kilometer fahren und vor allem vom Berg erstmal runterkommen. Erstmal vom Berg runterkommen, zur Ebene fahren, dann bei der Hitze sich da durchringen durch die Menschenmenge. Ist ja ein riesen Theater da. Und das schnell noch vor Arab. Ohne die Rosse, die er hat, zu ihm zu kommen, ist schon ein aufwendiger Prozess. Und darum heißt es, er umschürzte und lief vor Ahab bis nach Jezreel. Und wie Christel Landsberger sagt, damit will er sagen, weißt du, wenn du dich gedemütigt hast, du Ahab, und bereit warst zu akzeptieren, dass es einen Gott über deinem Kult gibt, dann bin ich auch bereit, die Demutsgebärde an den Tag zu nehmen. Ich renne hin und werde vor dir stehen und dir meine Aufwartung machen als der Diener, als dein Diener, ich bin ja dein Untertan, als dein Diener in Israel, um dir zu zeigen, dass ich dich als König, als Untergeordneten Gottes sehr wohl akzeptiere. Ich akzeptiere dich nicht mit deiner Hybris. Wenn du dich zu Gott machst und den Gott Israel verletzt, bist du bei mir unten durch. Er hat ihm ja vorher gesagt, du bist der Zerrütter Israels, sie erinnern sich. Aber wenn du bereit bist zu akzeptieren, dass es einen Gott gibt, der dich berufen hat, und wenn du vor diesem Gott auf die Knie gehst, gehe ich vor dir auch auf die Knie. Gudrun, möchtest du noch was sagen?
Als ich bei 43 den sprach er zu seinen Gnaden.
Ach so. Ja, das ist die Frage. Es heißt nicht wirklich Diener. Es ist irgendein Mitarbeiter. Wenn du so willst, die Propheten hatten ja immer Mitarbeiter, hatten immer wieder Begleiter. Und da ist irgendjemand, der ihn da begleitete auf dem Weg, achso, das Beten müssen wir ja gerade noch anschauen. Da irgendjemand, der ihn begleitete auf dem Weg eben zum Berg, zur Seite Richtung Meer. Wir wissen nichts Näheres von ihm. Ich würde nicht sagen, dass es ein Diener war. Elisha hatte wirklich einen Diener. Der kriegt auch einen Namen. Aber wenn jemand nur Knabe heißt, ist es in der Regel kein Diener. Das ist vielleicht gerade ein Helfer, der ihm in der Situation half. Wir wissen nichts Näheres von diesem Mann. Wenn ein Mann nicht beim Namen genannt wird, ist es irgendein Helfer, der vorübergehend ihm zur Seite steht, aber keine besondere Bedeutung hat. Ganz kurz noch übrigens, Ahab stieg hinauf zu essen. Nein, Moment, ich wollte noch, genau. Ahab stieg hinauf zu essen, wenn der Regen kommt, schau hinauf. Aber höher stieg Eliyahu zu seinem Haupt, es kamen. Jetzt wollte ich mit Ihnen noch gerade über diese Stellung des Elias sprechen. Er hockt zur Erde, legt sein Antlitz zwischen seine Knie. Warum so eine komische Stellung? Das möchte ich, bitte? Ja. Aber warum gerade so eine verrückte Stellung? Es hat noch was Tieferes. Es ist, weil man kann ja auch die Hände einfach falten.
Das ist zu wenig. Denn er hat sich seine Schuld bewusst. Ja, der Priester, das war ein gegen das Gebot Gottes, und dem er seine Ehre verteidigt.
Ja, aber Teshuvah, du meinst, es sei Teshuvah?
Zumindest ist ein wenn ich anlege, dass er später dann nicht mehr reden wollte, war das schon durchaus ein Buß.
Ja. Buß. Wisst ihr, normalerweise ist Buße was im Judentum? Was ist Buße im Judentum? Asche aufs Haupt. Asche aufs Haupt und Sack anziehen. Das ist die klassische Buße. Wir können von mir aus, wenn Moriah das so sagt, ich will dem ein bisschen Zuspruch geben, es kann zumindest eine Geste der Demut sein, eine Geste der großen Demut, nachdem er so ein Blutbad angerichtet hat. Das kann durchaus sein. Ich möchte Ihnen sagen, was ich bei einem Mystiker gelernt habe, denn es ist eine sehr seltene Stellung. Normalerweise finden wir es in der Bibel nie, dass jemand sich so beugt, dass die Knie, das tut ja auch weh, machen Sie das mal. Wenn Sie mit Ihrem Kopf richtig in die Knie gehen, gucken Sie mal, wie weh das kracht im Rücken, das wird ganz schön weh. Gehen Sie mal wirklich mit dem Rücken so tief, dass der Kopf wirklich zwischen Ihren Beinen landet. Da muss man wirklich lange üben, bis man das macht. Das ist kein Kinderspiel. Und Eliyahu macht das wirklich in der vollen Intensität.
Schaffen wir nicht.
Im nächsten Leben. Ja. Passt ja auch. Jetzt will ich Ihnen was Wunderschönes sagen, das meine These über die Mystik des Rabbi Eliyahu unterstützt. Eliyahu macht Folgendes. Jetzt schauen Sie mal her. Finale für heute Abend. Schauen Sie, welche Mystik dahinter steht. Wir haben einen Kopf, sagt der Mystiker des Judentums, und wir haben zwei Hände und wir haben zwei Beine. Das gibt wie viele Körperteile? Fünf. Und Eliyahu soll mal nach meinem Mystiker Folgendes gemacht haben, nachdem diese Explosion passiert ist und Gott ihm wirklich erlaubt hat, 450, überlegen Sie mal, was das heißt, ein Mann tötet 450 Menschen. Und vor allem, was ist noch ein größeres Wunder, wenn Sie ganz kurz sagen, er geht hin, geht einfach zum Bach und tötet 450. Wo ist ein noch größeres Wunder? Erstens das, wunderbar. Und zwar, dass, die König, dass der König nicht sagt, jetzt hörst du aber mal auf mit dem Wahnsinn. Dankeschön, dass Sie hier.
Ja, aber das Volk hat sich doch geholfen. Da steht doch immer, er sagt, haltet sie und bringt sie runter und sowas. Er macht es ja nicht allein.
Ja, achso, wo steht das?
Er ließ sie an den Bach, die schon führen,
ja.
Und dort niedermetzeln. Also er macht es nicht alleine. Er ruft dem Volk zu, er greift sie, nimmt sie, bringt sie runter. Also da kein Einzeltäter, sondern das Volk, das mit der Omis hilft.
Ja, nochmal, wo ist der Satz? Welcher Satz ist das?
40.
Eliyahu ergreift die Beispiel, wie man so meint, sie ergriffen sich. Eliyahu, ja, Eliyahu ließ den Bach hinabführen und dort. Ja. Das ist einverstanden. Nur, dennoch, selbst wenn er ein paar Zuarbeiter hat, die Tatsache ist ja dennoch brisant. Und Vora und die anderen, dass das, der Apparat des Königs Ahab sowas zulässt. Weil er ist ja der Regel, er ist ja der Mörder, er ist ja der Initiator. Und wenn ein Initiator so etwas zulässt, ergreift man normalerweise wen? Den Initiator natürlich. Und nicht die Handlanger. Das heißt, Sie müssen sich vorstellen, da ist so eine ergreifende Szene, das ganze jüdische Volk, alle Soldaten, alle Militärangehörigen, Vora, und er darf runtergehen und selbst wenn ich 5 oder 10 Menschen sage, tötet ihn, er ist ja der Verbrecher, er ist ja der Rädelsführer. Dass er sowas machen darf, im Angesicht von Baal und allen Priestern, die ja eh zuschauen, und wie er sie sagt, dass sie selbst sich nicht wehren und sagen, wage uns anzufassen, das ist auch ein Wunder. Und das sagt ihm, das möchte ich Ihnen als Bibelfachmann sagen, da geschehen Wunder über Wunder, dass das Volk das zulässt und vor allem auch eben der gesamte Entourage des Königs.
Das war ja vorher diese gigantische... Das darf man ja nicht vergessen.
Naja gut, aber von dem Mord ist ja keine Rede, Doris.
Ja, aber trotzdem, das ist doch ein Erlebnis, wenn man so etwas erlebt.
Ja, aber pass mal auf, trotzdem, ein solcher Mord kann nur passieren, wenn Gott durch ein Wunder, hören wir gerade noch zu, wenn Gott durch ein Wunder eingreift und diese und das Schlimmste verhütet. Weißt du, das darf normalerweise nicht passieren. Dass ein Mensch 450 unter Anleitung, unter Unterstützung der anderen tötet, ist nicht etwas Gewöhnliches. Das wird ein normaler diktatorischer Staat nicht zulassen. Und zumal Gott ihm das ja nicht aufgetragen hat. Kurz, er kommt und er tut etwas, was das Volk, darf ich Sie bitten, Frau Siegel? Das Volk, er tut etwas, was das Volk unterstützt und vor allem der Apparat des Königs. Und jetzt wollte ich Ihnen noch etwas sagen, genau. Und Eliyahu senkt sich nieder, nachdem das passiert ist. Und nochmal die mystische Deutung. Ein Kopf, zwei Arme und zwei Beine. Gibt welche Zahl?
Fünf.
Und wenn Sie sich hinunter bewegen mit Ihrem Kopf, was ist zwischen den Beinen eines Mannes? Das beschnittene Glied. Und das beschnittene Glied erinnert einen Juden woran?
An
den Beschneidungsbund. Ich meine das nicht sexuell. Sondern er schaut sich sein Glied an und sein Glied ist beschnitten. Das heißt, er will eine Einheit schaffen und sich selbst an sein Judesein, an seinen Beschneidungsbund erinnern. Und ich gebe mal die 5, nochmal die 5. Ein Kopf, zwei Arme, zwei Beine. Er bringt alles, was in seinem Körper ist, mit der Einheit seiner Beschneidung. Und Beschneidung ist ja der Bund, den er mit Gott als Jude besiegelt hat, in Verbindung bringen. Und das ist die tiefere Bedeutung dieser Geste. Alles andere können Sie ad acta legen. Das ist so sekundär. Sagen wir mal sekundär. Ich wiederhole, damit Sie das mitnehmen. Er bringt die 5 seines Körpers. Einen Kopf, zwei Arme neben den anderen. Zwei Arme, zwei Beine. Und er geht in eine Senke, die wehtut. Die tut natürlich weh. Aber das ist gerade das, was er nach dieser Erfahrung des Bundes, es ist ja ein Bund geschlossen worden, 12 Steine, Abraham, Isaac, Jakob, dann sagt er sich, jetzt möchte ich, nachdem ich das erreichen durfte, und noch diesen Mord begehen durfte und alles folgt. Es ist ja eine Hypostase, nennt man das, ja, eine Verzückung ohnegleichen. Dann sagt er, jetzt gehe ich in mich hinein, erinnere mich an meinen Bund, den ich ja an meinem Glied als beschnittener Jude habe, und indem er hinuntergeht in diese Hocke und mit seinen Augen quasi sein beschnittenes Glied, symbolisch natürlich nur, anschaut, bringt er die fünf seines Körpers mit der Einheit Gottes in Verbindung. Die fünf seines materiellen Körpers bringt er in Verbindung mit der Einheit seines Gliedes, seines beschnittenen Gliedes, und bringt damit auf einer tiefen, mystischen Ebene zum Ausdruck, dass er selbst auch in eine tiefe, göttliche Einheit hineingewachsen ist. Und gerade nach dem Bund, den er mit allen schließen durfte. Ingeborg. Ich höre nicht. Ja gut, das hat Frau Moria eben auch gesagt, aber das ist für mich nicht wirklich die Tiefe. Frau Mirmann, das habe ich eben Frau Graf auch gesagt. Das ist nicht für mich, das ist für mich ein Ansatz, den ich akzeptiere. Aber ich habe den Eindruck, dass diese sehr unübliche Szene, die sonst in der Bibel nirgendwo vorkommt, Frau Mirmann, wenn Sie es bitte notieren, Ausdruck ist diese Einheit, in die er hineinwächst, nachdem er einen Bund mit dem Volk geschlossen hat und nun sagt, jetzt erinnere ich mich, wenn Sie es bitte notieren. Ein Bund möchte ich an mir selbst auch erleben. Das ist für mich ultimative Demut. Er muss nicht lange reden, Frau Mimran, sondern er sagt sich, ich gehe in eine tiefe Stellung und mache mir bewusst, dass ich auch meinen Bund als Jude, und Sie wissen, der erste Bund Gottes mit dem Juden ist der Beschneidungsbund. Gott sagt ja Abraham, jeder Mann soll bei dir beschnitten. Das ist ein Bund, das ist ja nicht nur einfach ein Stück Haut abschneiden. Sie wissen, dass die Beschneidung beim jüdischen Mann ein Bundeszeichen ist. Und er erinnert sich, indem er dorthin schaut und sein Ganzes dort in eine Einheit bringt, dass er wirklich auch seinen eigenen Bund mit Gott erneuert hat. Vielen Dank.